Ich habe für heute folgende Predigt auf dem Herzen. Und zwar möchte ich mit uns über folgenden Gedanken sprechen. Und zwar zum einen, was ist das höchste Gebot oder vielleicht eher, welche Regeln und Gesetze haben wir einzuhalten? Und wenn ich dann so mir das überlege, welche Regeln und Gesetze gibt es denn für uns Christen, dann höre ich immer wieder, ja, aber wir sind doch gar nicht mehr unter dem Gesetz. Wir sind doch komplett frei. Und dann denke ich so, das ist eigentlich ein interessanter Gedanke, wobei, ich bin frei, ich bin noch nicht mehr unter dem Gesetz, aber da wollte ich jetzt gerade den Stift und zack, fällt der da runter. Und ich muss sagen, ja Mensch, wer hat denn die Schwerkraft erfunden? Ich dachte, ich bin nicht mehr unter dem Gesetz und jetzt ist das Gesetz der Schwerkraft doch für mich offensichtlich relevant. Und so viele andere Gesetze in meinem Leben sind irgendwie relevant, ob es die Gesetze der Physik sind, gibt es denn so... Wenn ich das den Myanmarer erzähle, dass wir Verkehrsregeln halten, auf die wir uns einlassen müssen, dann gucken die einen an, als würde man von irgendwas erzählen, was es so sicher nie geben kann. Weil, also Verkehrsregeln gibt es da so überhaupt nicht. Und dann zu sagen, ich kann denen gar nicht sagen, ich bin gar nicht mehr unter dem Gesetz der Verkehrsregeln. Erzähl es mal einem Polizisten. Du, also ich bin doch Christ, ich bin doch nicht mehr unter dem Gesetz. Was sagt der Kontext aus Römer 6, wenn es darum geht, dass wir nicht mehr unter dem Gesetz sind? Und ich möchte mit uns da erstmal aus Römer 6 ein paar Verse lesen und da reinschauen, was meint denn da Paulus in dem Zusammenhang, um dann uns auf das einzulassen, was Jesus uns sagt, was ist denn eigentlich das Gesetz, woran sollen wir uns denn halten? Römer 6 ab Vers 14, ich werde es lesen und vielleicht immer wieder mal unterbrechen, und da heißt es, die Sünde hat die Macht über euch verloren. Denn ihr steht nicht mehr unter dem Gesetz, sondern seid durch die Gnade, durch Gottes Gnade frei geworden. Und hier kommt jetzt der Gedanke, das klingt dann so schnell, so verkürzt, so toll, so, ja, ich bin doch nicht mehr unter dem Gesetz. Und dann sind es bei so Floskeln wie, aber eigentlich sollten wir als Christen doch viel mehr beten. Wir sollten viel mehr Bibel lesen, regelmäßiger in die Gemeinde kommen oder was auch immer. Du solltest dich in den Arbeitsbereich einbringen und dann gucken wir uns ganz belämmert an und sagen, ja, aber ich bin doch nicht mehr unterm Gesetz. Und meinen damit, ich muss doch das nicht einhalten, um irgendwie eine gewisse Heilsgewissheit oder eine Frömmigkeit darzustellen. Vers 15 bedeutet das, dass wir weiter sündigen dürfen, weil Gottes Gnade uns vom Gesetz befreit hat? Natürlich nicht. Erkennt ihr nicht, dass ihr immer der Sklave dessen seid, dem ihr gehorcht? Wow, was für ein krasser Ausdruck, was gebraucht hier Paulus für einen, für mich mega unattraktiven Ausdruck, ein Synonym, ein Wort. Ich dachte, wir hätten die Sklaverei abgeschafft. Zumindest hier in der westlichen Welt und selbst unser Fußballkaiser Franz Beckenbauer sagt, in Katar, er hatte keinen Sklave mit irgendwelchen Ketten gesehen, die in irgendwelchen Stadien für die Weltmeisterschaft 2022 als Sklaven arbeiten. Sklaven gibt's doch so nicht mehr. Und Paulus benutzt hier diesen Begriff, erkennt ihr nicht, dass ihr immer der Sklave dessen seid, dem ihr gehorcht? Das heißt, für uns kommt am Ende immer raus, es ist eigentlich völlig egal, wessen, aber wir sind immer Sklaven. Es ist völlig egal, wessen, aber wir sind immer Sklaven. Wie meint er das denn? Was will er denn hierzu sagen? Ihr könnt die Sünde wählen, die in den Tod führt, oder ihr könnt Gott gehorchen und seine Anerkennung bekommen. Gott sei Dank, denn früher wart ihr Sklaven der Sünde, doch nun habt ihr euch von ganzem Herzen der neuen Lehre unterstellt, die Gott euch gegeben hat. Jetzt seid ihr frei von der Sünde und dient stattdessen der Gerechtigkeit. Jetzt macht er so einen gewissen Gedankensprung, dass er auf einmal doch eine Freiwilligkeit hineinbringt und dass die Frage ist, wenn ich also, wenn ich sündige, wenn ich die Gebote Gottes übertrete, dann bin ich ein Sklave der Sünde. Es ist unfrei. Ich verhalte mich wie einer, der wie zum Beispiel mit einer Kette an eine Aufgabe gebunden ist und gar nicht davon loskommt. Er kommt dann nicht los oder wie so ein zähes Gummiband und ich komme da einfach nicht los. Nur gibt es meinen Status nicht ganz autonom, sondern entweder ich bin dort an die Sünde gebunden oder ich diene stattdessen freiwillig der Gerechtigkeit. An einem, der freiwillig dient und einem Sklaven, siehst du erstmal nicht an, inwieweit der eine gebunden und der andere das freiwillig macht. Vielleicht sieht das, wie sie sich bewegen, wie sie sich einbringen, fast gleich aus. Und dann sagt er in Vers 19, ich benutze diesen Vergleich mit den Sklaven, weil er leicht zu verstehen ist. Früher habt ihr als Sklaven der Unreinheit und Gesetzlosigkeit gedient. Jetzt sollt ihr euch dafür entscheiden, für die Gerechtigkeit zu leben, damit ihr heilig werdet. Also als Sklaven für die Unreinheit und Gesetzlosigkeit gedient. Es ist für mich immer wieder ganz spannend zu sehen und auch in der Beobachtung. Ich glaube nicht, dass wir da eine Volksgruppe in ein schlechteres Licht führen dürfen oder die einen oder anderen sind da besser oder schlechter. Aber mir ist gerade so bei einem meiner letzten Flüge aufgefallen, da war so eine Gruppe von russischen Neureicher, die hatten auf mich so den Eindruck gemacht, wie die wirkten sowas von nicht sich an irgendwas halten zu müssen, was irgendwelche Anweisungen von Flugbegleiter, von den Leuten am Tresen und sonst irgendwo. Das war denen sowas von egal, weil die auch ein Stück weit wissen, mit Kohle kannst du vieles eigentlich gut machen, kannst du vieles wieder zurechtrücken. Und irgendwie war das für mich schon ein mulmiges Gefühl und ich dachte mir dann so, hey, da würde ich jetzt auch nicht gern als Frau den in einer dunklen Gasse begegnen, nachdem die schon ein paar Gläser Wodka intus haben und zu so denken, Junge, Junge, wer weiß, was die mit einem anstellen. So, jetzt kommt das Signal, das hatte ich extra jetzt eingebracht, dass wir darüber nochmal nachdenken. Der Gesetzlosigkeit gedient früher. Jetzt sollt ihr euch dafür entscheiden, für die Gerechtigkeit zu leben, damit ihr heilig werdet. Und jetzt kommt schon wieder für mich ein ganz spannender Aspekt heraus. Das eine ist, dass früher war unser Leben, egal ob du jetzt ein einigermaßen ordentliches Leben geführt hast oder nicht. Aus Gottes Perspektive gesehen sind Menschen, die nicht in Beziehung mit Gott leben, Menschen, die der Ungerechtigkeit dienen. Und Paulus sagt hier, jetzt sollt ihr euch dafür entscheiden, für die Gerechtigkeit zu leben. Ich dachte immer, ich bin da irgendwo ein eben ein Sklave der Sünde, gefangen, ich kann mich doch gar nicht dafür entscheiden. Und hier sagt er aber doch, du kannst für dich eine Entscheidung treffen. Will ich als einer leben, der der Ungerechtigkeit freien Raum lässt, Gesetzlosigkeit, wie auch immer die aussieht, Hartherzigkeit, oder entscheiden wir uns für die Gerechtigkeit zu leben? Vers 20, damals wart ihr Sklaven der Sünde und kanntet keine Gerechtigkeit. Und was waren die Folgen? Nichts Gutes, denn heute schämt ihr euch für das, was ihr früher getan habt. Es führte zum Tod. Ist interessant, ich habe das immer wieder schon mal erwähnt, manchmal kommen mir Bekehrungszeugnisse eigentlich so vor, wie die Leute schämen sich nicht für das, was sie gemacht haben, sondern da wird dann aufgezählt und dann kriegst du so mit, da kommen schon fast glänzige Augen, ja damals, ich bin da so als Macho unterwegs gewesen und ich war der Lehrerschreck und ich konnte diesen, jenes und damals, ich war eigentlich so geil drauf und so weiter. Aber irgendwie war das verkehrt und ich habe mich dann bekehrt und jetzt bin ich Christ. Aber eigentlich kommt raus, wie cool fand ich eigentlich, was ich damals gemacht habe. Und dann denke ich so, nee, genau das ist es eigentlich. Bekehrungszeugnis dort, wo ich auch erzähle, was hat sich denn verändert? Ich muss die Dinge auch nicht schlechter reden, als sie waren. Und ich glaube, dass ich jetzt in meinem Leben sagen muss, ich war eigentlich immer von meiner Erziehung her so ein freundlich geprägter Mensch. Unsere Nachbarschaft hat es uns so bescheinigt, ihr seid immer so nett. Und doch muss ich sagen, es gab aber einfach Defizite in meinem Leben, die nicht gut waren. Und wie genial ist es, dass Jesus gekommen ist, mir all meine Schuld vergeben hat und ich sagen kann, es war nicht alles verkehrt in meinem Leben, aber die Grundrichtung hat nicht gestimmt. Und jetzt darf ich als Christ leben und mich dafür entscheiden, mich für die Gerechtigkeit einzurichten. Es waren damals die Folgen nichts Gutes. Und es gibt Dinge, für die schäme ich mich wirklich, dass ich sie gemacht habe. Und die waren eigentlich echt zum Schaden für andere. Und dann heißt es ab Vers 22, doch nun seid ihr aus der Macht der Sünde befreit und seid Diener Gottes geworden. Und ich frage mich denn, bin ich denn aus der Macht der Sünde befreit? Und mit dem, was ich mache, diene ich denn damit Gott? Oder diene ich meinem eigenen Vorteil, meinen eigenen Wünschen und meiner eigenen Beweihräucherung? Und ich glaube, da stehen wir alle immer wieder neu, jeden Morgen, jede Stunde in der Gefahr, das neu für uns entscheiden zu müssen. Und ja, es ist, glaube ich, ob als Christ, ob als Pastor, ob als Lobpreisleiter, ob egal wo, in welchem Dienstbereich, es wird immer wieder Phasen geben, wo ich am Ende eigentlich sagen muss, eigentlich habe ich, was ich gemacht habe, gemacht, um selber gut dazustehen und nicht wirklich Gott. Und wie ist es dann, dass ich mich immer wieder neu auch dann vielleicht demütige und sage, Jesus, bei all dem möchte ich nicht mir selber dienen, sondern ich möchte dir dienen. Und dann heißt es weiter, Vers 22, Teil 2, jetzt tut ihr das, was zu eurer Heiligung führt und euch das ewige Leben bringt. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, das unverdiente Geschenk Gottes dagegen ist das ewige Leben durch Christus Jesus, unseren Herrn. Zwei Dinge, der Bibeltext fängt an mit diesem Gedanken, Leute, ihr seid nicht mehr unter dem Gesetz. Dann kommt eine ganze Aufzählung, was es bedeutet, dass wir uns also jetzt wohl an nichts mehr halten müssen. Nee, eben nicht, sondern du bist immer irgendwie Sklave. Entweder bist du Sklave der Sünde oder du entscheidest dich dafür, Gott zu dienen. Und am Ende steht dann der Lohn der Sünde. Also das heißt, was kommt schlussendlich bei rüber, wenn ich mein Leben mit der Sünde lebe, ist Tod. Und das unverdiente Geschenk Gottes dagegen ist ewiges Leben durch Christus Jesus, unseren Herrn. Und ich möchte mich und euch damit immer wieder mal neu herausfordern, zu sagen, Mensch, leben wir eigentlich mit dieser Perspektive, dass das Ziel unseres Lebens das ewige Leben ist? Dass es das ewige Leben ist, das Jesus uns schenkt, das Jesus am Kreuz für uns ermöglicht hat, der den Lohn für die Sünde stellvertretend für uns auf sich genommen hat, um uns Leben in Ewigkeit zu schenken. Ich habe nachgegoogelt, und zwar in Deutschland gelten mehr als 1800 Bundesgesetze und ein Vielfaches an Landesgesetzen. Und hinzu kommen noch über 2700 Bundesverordnungen und ein Vielfaches an Landesverordnungen. Und da sind jetzt die Gesetze der Schwerkraft und allgemein der Physik noch gar nicht mit eingerechnet, mit denen wir auch noch zu tun haben. Es gelten so viele Gesetze in Deutschland. Es gibt über die Besteuerung von dem Gesetz, wie man Tomaten besteuert, gibt so viel Gesetzestext, da staunt man. Und es wechselt zwischen 7 und wie viel Prozent haben wir momentan? 19 oder 20 Prozent Mehrwertsteuer. 19% Mehrwertsteuer. Es wechselt da je nachdem, über welche Tresen, in welcher Form Tomaten verkauft, bearbeitet, unbearbeitet sind. Es gibt so viele Verordnungen. Die Bibel allein ist voll mit mehreren hundert Anweisungen, Gesetze, sowohl wie das Zusammenleben, wie religiöse Handlungen stattfinden sollen. Und dann noch das ganze Hygienische. Wie viel Gesetz und Gesetze mutet uns eigentlich Gott zu? Und wir stellen dann fest, eigentlich immer dann, wenn wir uns nicht sicher sind, rufen wir nach einer klaren Definierung von Gesetz. Und dann könnten solche Dinge aufkommen wie: In wie vielen Arbeitsbereichen sollte ich denn in der Gemeinde mitmachen, damit es noch okay ist? Oder wie viele Sonntage im Jahr darf ich ausschlafen? Oder wie viel Bier darf ich trinken, dass ich noch sagen kann, ich bin rauschfrei und im Willen Gottes? So, wir fordern denn immer wieder solche Gesetze, um uns dann in Sicherheit zu wiegen. Zumindest waren das die Pharisäer so, die dann für alles und jedes ein Gesetz gemacht haben. Und dann gab es auch die Möglichkeit, weil jetzt der Sabbatweggesetz waren ja 1000 Schritte außerhalb der Ortschaft. Und dann haben halt Pharisäer gesagt, okay, wenn man nicht die 1000 Schritte laufen darf, dann die Seereise ist da gar nicht mit berücksichtigt. Also mache ich mir auf meinen Kamel einen Wasserbeutel, setze mich oben drauf und dann ist das Ganze eine Seereise. Und so kann ich Gesetze umgehen und bin ja immer noch in Ordnung, weil ich halte ja das Gesetz ein. Ich glaube, wir sind manchmal wie die Pharisäer. Also ich für mich merke, wie ich Dinge umgehe, um doch an mein Ziel ranzukommen. Wie viel Gesetz mutet uns Gott zu? Matthäus 22 heißt es ab Vers 34, und das ist das wichtigste Gebot und der Aufbau, wie das überhaupt zustande kommt, dass Jesus darüber spricht, ist schon mal echt hinterhältig, hinterlistig und wieder die Pharisäer dran. Und zwar, Hier heißt es ab Vers 34, als die Pharisäer hörten, dass er den Sadduzäern mit seiner Antwort den Mund gestopft hat, dachten sie sich eine neue Frage aus, die sie ihm stellen wollten. Einer von ihnen, der sich im Gesetz Mose besonders gut auskannte, versuchte, ihm mit der folgenden Frage eine Falle zu stellen. Es ging eigentlich darum, Jesus eine Falle zu stellen, und sie wollten wissen, kriegen sie irgendwo denn diesen Jesus, diesen gefühlt ungelehrten Zimmermannssohn aus Galiläa, kriegen sie den irgendwo zu Fall im theologischen Streitgespräch in der Auseinandersetzung. Und dann heißt es, Meister, welches ist das wichtigste Gebot im Gesetz von Mose? Jesus antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deinen Gedanken. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Ein weiteres ist genauso wichtig, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Alle anderen Gebote und alle Forderungen der Propheten gründen sich auf diese beiden Gebote. Was für eine Komprimität! Und es ist bis heute noch nichts Besseres und noch nichts Kürzeres und noch nichts Aussagekräftigeres uns Menschen zugegangen als genau diese zwei Gebote. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deinen Gedanken. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Dieses Du sollst kommt uns schon mal negativ hoch. Dieses, ja, ich dachte, ich bin frei. Jetzt zwingt mich Gott, ihn zu lieben. Du sollst. Von den Schriften der Steintafeln in den 10 Geboten habe ich mir sagen lassen, dass es eigentlich weniger heißt, du sollst, sondern mehr dieses, du wirst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deinen Gedanken. Dieses, du wirst den Herrn, deinen Gott, lieben, das zeigt mir einmal so diesen Aspekt von Gott. Du wirst heißt, du wirst an den Punkt kommen. Vielleicht auch, ich werde dir dabei helfen. Du bist da nicht allein. Das klappt schon. Du wirst es hinkriegen. Und dann ist hier der Aspekt von ganzem Herzen. Herzen hat was mit einer Lebenskraft zu tun. Wenn unser Herz nicht mehr schlägt, dann sind wir tot. Wenn unser Herz für etwas nicht mehr schlägt, dann ist es tot. Wenn unser Herz nicht mehr für was auch immer, für deinen Ehepartner, für deine Arbeit, für was auch immer es ist, wenn dein Herz nicht mehr dafür schlägt, ist es tot. Und Gott sagt, wenn dein Herz nicht mehr für Gott schlägt, dann ist es gefühlt wie tot. Schlägt unser Herz noch für Gott? Schlägt unser Herz noch für, ich erweitere das jetzt, für das, was Gott wichtig ist? Mit ganzer Seele. Du wirst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzer Seele. Seele ist schwierig einzufangen. Wir eiern da extrem herum. Die einzigen, die wirklich wissen, was eine Seele ist, sind die Schwaben. Und da gehst du zum Bäcker und dann kriegst du eine Seele. Das ist ein Teigteil, so ein langes mit Salz und Kümmel. Und darauf kann ich mich verlassen. Und die schmeckt auch gut, die Seele. Ja, aber Seelen, Was ist eine Seele? Wie kann ich mit meiner ganzen Seele? Und eine Seele, ist es nicht so unsere Persönlichkeit, unsere Emotionen, das, was uns ausmacht? Unsere Seele, ist es nicht das, David sagt an manch einem Psalm, lobe den Herrn meine Seele, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Oder sprich zu meiner Seele, sei nicht betrübt, sondern, und dann kommt diese Ausrichtung, trachte nach dem Herrn, harre auf ihn, schau, was er dir Gutes getan hat. Seele ist das, was mal total begeistert Halleluja schreien kann, vor allem wenn der Lobpreis toll ist. Und Seele ist vielleicht auch das, was extrem betrübt ist und wo wir niedergedrückt und traurig sind. Ich war, was jetzt Myanmar angeht, also ich bin allgemein ein relativ guter Esser. Also solange ich den Eindruck habe, mir schmeckt es, esse ich alles. Und ich hatte da auch null Schwierigkeiten, gleich morgens deftig anfangen zu essen. Aber an dem einen, am letzten Sonntag, als es meinen Magen so eine gewisse Verstimmung hatte und ich so nicht wirklich einen Brechreiz hatte, aber zumindest auch Durchfall, und dann war das Leben irgendwie echt ätzend dort. Also die Menschen waren nicht so nett, die Sonne war nicht so angenehm auf meiner Haut. Es war eigentlich, von meiner Seele her ging es mir ziemlich bescheiden. Und die hätten mir das beste Essen hinstellen können, die hätten mich feiern können, so als der deutsche Gastprediger, die hätten egal was machen können. Es war mir eigentlich alles ziemlich egal und ich dachte mir, lasst mir einfach nur meine Ruhe. Ich möchte eigentlich, was meine Seele angeht, Ruhe haben. Du sollst den Herrn, du wirst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzer Seele, mit all den Emotionen, mit all dem, was mich ausmacht an Lebensphase. Und dann heißt es, mit all deinen Gedanken. Mit all deinen Gedanken. Und hier haben wir jetzt ein Riesenproblem. Unser Präses, ja, Johannes Justus, sagte mal in seiner Antrittsrede zum Präses, Gottes Botschaft ist eine leise Botschaft in einer lauten Welt. Und unser Leben ist geprägt von so viel Lautstärke. So laut, es ist alles so laut und es ist alles so überfrachtend, was unsere Gedanken gefangen nehmen möchte. Und da geht es nicht nur um diese akustische Lautstärke, die in einer Großstadt ist, sondern es geht um das, was zerrt alles an uns rum und möchte unsere Aufmerksamkeit. Und dann fahre ich so hier durch die Gegend und dann auf einmal fällt mir auf, da will denn irgendein Geschäftsmann mir also über sein Plakat mitteilen, du brauchst den Kühlschrank, um glücklich zu sein, oder du musst dieses Getränk trinken, oder hämmert er mir ständig mit seinen Parolen und Werbebannern auf mich ein, drischt auf mich ein und will meine Gedanken gefangen. Ich muss permanent sortieren. Bin ich etwa glücklicher, wenn ich die Klamotten trage, wenn ich die Schuhe habe, wenn ich mich damit beschäftige? Im Fernsehen werden wir vollgestopft mit lauter Informationen, die eigentlich an uns, die unsere Gedanken gefangen nehmen wollen. Und ich stelle ja schockierenderweise bei mir fest, wie schwierig ist es, konzentriert, ohne Ablenkung, auch ohne, um aufs Handy zu gucken, ohne auf E-Mails zu antworten, ohne mich von Familienangehörigen mal ablenken zu lassen, in der Bibel zu lesen, kontinuierlich. Aber wie unproblematisch leicht fällt es mir, mich vielleicht in Facebook zu verlieren oder mit Leuten auf irgendwelchen sozialen Medien zu kommunizieren und mir überlegen, was zeigen die jetzt schon wieder, was sie heute zum Essen vor sich haben. Und ich muss mich damit beschäftigen. Und eigentlich ist es so, dass all das zehrt an unserer Aufmerksamkeit. Und Jesus sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit all deinen Gedanken. Nicht ablenken lassen, lieben. Womit beschäftigen wir uns den ganzen Tag? Worüber denken wir so nach? Und dann würde jemand auch zu Recht sagen, ja, aber ich muss doch auch meiner Arbeit nachgehen und dort auch konzentriert arbeiten, weil von was soll ich denn runterbeißen? Und da muss ich dir schon recht geben. Ja, das ist einerseits richtig. Und andererseits ist es vielleicht so, wie wenn wir aber uns nicht darauf besinnen, dass Gott uns die Begabung, die Fähigkeit gibt, überhaupt diesen Erwerb nachzugehen, und wenn wir uns da auch nicht bei ihm komplett bedanken und auch diese Wertschätzung und Dank aussprechen, wenigstens mal morgens und mal irgendwann zwischen dem Tag und abends, dann scheinen wir gefangen in Gedanken zu sein, die fruchtlos sind. Und dann heißt es ja hier, das ist das erste und wichtigste Gebot. Hier stellt Gott etwa Jesus was komplett auf den Sockel und er sagt, darum geht's. Wenn ihr schon wissen wollt, was ist das wichtigste Gebot? Darum geht's. Du sollst den Herrn, deinen Gott. Interessanterweise steht da, dieser Appell, du sollst, ich hatte gesagt, wir könnten auch mit du wirst, aber dann kommt hier Aspekte wie den Herrn, deinen Gott. Es geht nicht darum, einen unbekannten Gott anzubeten von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit meinen Gedanken. Nicht irgendein Gott, sondern meinen Gott. Und wer ist dieser Gott? Er ist auch mein Herr. Ist er denn mein Herr? Und dann ein weiteres ist genauso wichtig und wir können es nicht knapper fassen, als wie es Jesus gefasst hat. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Alle anderen Gebote und alle Forderungen der Propheten gründen sich auf diese beiden Gebote. Jetzt habe ich hier mal eine Skulptur mit Dreiecksverbindungen, die ich euch zeigen möchte. Das ist ein Eisenkonstrukt, so zusammengeschweißt. Und das Interessante ist, das ganze dreidimensionale Ding ist von lauter Dreiecken durchzogen. Und ich fand es total klasse, als ich damals irgendwann in der Grundschule, glaube ich, in einer AG wurden wir da dran geführt, was sind die stabilsten Verbindungen, die es gibt. Und wir hatten dann mit solchen Eisenplatten und Schrauben, haben wir erstmal so ein Viereck zusammengeschraubt und dann hat der Lehrer so gesagt, jetzt guckt mal, wie stabil ist denn das? Und dann haben wir gemerkt, es gagelt ganz schön rum. Und dann hat er gesagt, so und jetzt mach mal eine Verbindung nur aus Dreiecken. Und wir haben das zusammengeschraubt und so und auf einmal war klar, wow, das ist richtig stabil. Das lässt sich nicht verbiegen, das lässt sich nicht auseinanderbringen. Das scheint die richtige Statik zu haben, um Sachen zu bauen. Und ich bin fasziniert immer wieder, wenn ich so durch die Gegend gucke und mir irgendwelche Strommasten angucke, irgendwelche Häuser, irgendwelche Fahrräder, dann stelle ich ständig fest, da sind überall Dreiecke drin. Dinge, die wirklich beständig sein sollen, sind aus Dreiecke gebaut. Wie dieses Teil. Überall ist ein Dreieck drin. Und auf einmal ist es stabil. Und dann merken wir, hier gibt's eine Dreiecksbeziehung. Verbindung, die Jesus aufzeigt. Ich kann nicht eins davon weglassen. Es verliert seine Stabilität. Es verliert seine Statik. Ich kann nicht sagen, ich liebe mich und ich liebe Gott, aber dieser Nächste ist mir sowas von egal. Ich kann auch nicht sagen, ich liebe Gott und die andere und ich löse mich so darin auf, dass ich auf mich selber gar nicht Acht habe. Und ich kann auch nicht sagen, Gott ist mir schnurzpiep egal, ich kümmere mich um mich und um andere Menschen. Und ich denke weiter drüber nach und ich stelle eigentlich fest, was Gott hier von uns quasi einfordert in diesen 1,5 Sätzen, ist eigentlich so krass. Es ist so markant, es ist so viel. Ich glaube, dass wir Menschen eine riesen Herausforderung, ein Problem haben, jedes Einzelne überhaupt zu lieben. Wer bin ich eigentlich, dass ich sagen kann, bei mir ist Gott über alles, er ist wirklich die erste Stelle. Ich liebe Gott, ich diene ihm, ich strecke mich aus, dass ich seinen Willen tue. Nichts anderes macht meinen Tag aus. Geht's dir? Wo sind jetzt die, die sagen, hey, das ist voll so mein Ding? Dann könnt ihr jetzt strecken. Nee, bitte macht's nicht. Ich glaube, dass das eigentlich echt ein Wahnsinn ist. Das Zweite ist, dieses allein für sich den anderen Menschen zu lieben, die anderen Menschen zu lieben. Ja, wir haben da schon unsere paar wenige, wo ich denke, die sind uns nicht egal. Da denkt der Robert über seine Tochter nach, die heute in Südafrika eine Entscheidung treffen muss. Und die ist ihm nicht egal. Und er liebt sie von ganzem Herzen. Da war ich gestern mit meiner kleinen Tochter beim Notdienst, weil sie da Ohrenschmerzen hat. Ich denke mir, ich würde ihr ja gern die Schmerzen abnehmen. Ich würde es ja gern für sie übernehmen. Ich habe schon diese eine oder andere Person, wo ich sage, die liebe ich vielleicht sogar mehr wie mein eigenes Leben. Und hier kommt jetzt der dritte Punkt. Wie oft habe ich vielleicht in meinem eigenen Leben schon gemerkt, dass ich echt ganz schön zornig auf mich bin, dass ich einen Hass auf mich habe, dass ich mit mir nicht versöhnt bin, weil ich Dinge nicht so hinkriege, weil ich so bin, wie ich bin. Und wie kann ich mich denn da mit anderen vergleichen und denke, die nicht nur, dass die bessere Grundvoraussetzungen hatten von dem, wie sie entweder schulisch oder familiär gefördert waren oder in der Schule die besseren Lieblinge waren, oder sondern die sind auch noch dann intelligenter, schöner, haben bessere Klamotten. Und dann bin ich sauer auf mich und wie es mir so gerade in meiner Umfeld geht. Und Jesus gibt uns hier eigentlich eine Perspektive, wenn er sagt, weißt du, jede einzelne Überbetonung ist nicht in Ordnung. Und wenn er uns zu was ruft, dann ist es immer ganzheitlich, dann ist es immer komplett, dann ist da immer eine Balance und eine gute Statik drin. Und ich sage dir, du, der du vielleicht dich selber übergehst, Grenzen von dir übergehst und sagst, alles für den Herrn, alles für andere, dann sage ich, das war niemals Gottes Gedanke. Ich möchte dir sagen, der du dich immer um dich selber drehst oder häufig um dich selber drehst und denkst, was ist mit mir, meiner, mich? Oder wenn jeder doch an sich denkt, ist an alle gedacht oder erst mal ich. Das war niemals Gottes Gedanken, dass es hier nur um dich geht. Und Johannes, 1. Johannes, im Johannes, im 1. Johannesbrief 4, Vers 20, da beschreibt dann auch noch der Apostel folgendes, sagt, wenn jemand sagt, ich liebe Gott, aber seinen Bruder hasst, dann ist er ein Lügner. Denn wer der die Menschen nicht liebt, die er doch sieht, wie kann er da Gott lieben, den er nicht sieht? Wie wirkt sich das bei uns ganz praktisch aus? Gott lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzen Gedanken. Wie wirkt sich das ganz praktisch aus, die Menschen um mich herum zu lieben, mit ganzer Kraft, von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzem Verstand? Und wie wirkt sich das ganz praktisch aus, mich selber zu lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit ganzem Verstand? Und ich sage euch, das geht nur, es geht wirklich nur, wenn wir mit allen dreien versöhnt sind. Wenn wir mit Gott versöhnt sind, wenn wir mit Menschen versöhnt sind, auch nicht in dem Neid oder in der Überheblichkeit, dem geht es ja viel dreckiger, den können wir ausbeuten. Und wenn ich mit mir selber versöhnt bin, mit mir selber versöhnt lebe. Ich möchte gern weitermachen, und zwar nächste Woche. Ich möchte, dass wir uns anschauen, wie wir mit unserem eigenen Scheitern umgehen sollen, wie Gott mit unserem Scheitern umgegangen ist. Und ich glaube, dass es ein hochspannendes Thema sein wird. Wir werden uns dazu nächste Woche auf jeden Fall Aspekte aus 2. Mose 20, 2. Mose 24, 2. Mose 32 und 2. Mose 34 anschauen. Ich sage euch das schon jetzt, dass ihr die nächsten Tage vielleicht Lust habt, euch mal in diese Dinge hineinzubegeben. Also, es ist alles aus dem 2. Mose. Merkt euch 20, 24, 32, 34. So, jetzt ihr, welche Kapitel? 20, 24, 32, 34. Und das ist hochspannend. Und jetzt möchte ich mit uns beten. Halleluja, Jesus. Wenn du uns dein Wort öffnest, dann geht es nicht darum, uns niederzudrücken, sondern uns aufzurichten. Wenn dein Wort uns zukommt, dann geht es darum, dass wir in Versöhnung erleben, was es heißt, Gnade zu Gunst und Gnade von dir zu erlangen. Und so wie es in dem Bibeltext heißt, der Lohn der Sünde ist der Tod, aber die Gnadegabe Gottes ist ewiges Leben durch Jesus Christus. Denn bete ich echt, dass wir als Gemeinde genau an dem Punkt für uns eine ganz neue Schau dafür bekommen. Was bedeutet es eigentlich, dich, Gott, zu lieben? Mit ganzer Kraft, mit ganzer Seele, mit ganzem Verstand. Dass wir das begreifen, was es bedeutet, den Nächsten zu lieben. Mit ganzer Kraft, also von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzem Verstand. Und was es bedeutet, mich zu lieben. Jesus, ich bete, dass jeder von uns ein tragfähiges Lebenskonstrukt hat, wo wir nicht untergehen, nicht einbrechen, nicht zerbrechen unter einer Last, von der wir denken, dass du sie uns auferlegst und meinen, wir kommen nicht klar in den nächsten Tagen, in den nächsten. Und ich glaube, dass du Gott uns eigentlich zusprechen möchtest. Meine Last ist leicht, mein Joch ist sanft. Und dass es dir darum geht, uns in eine Ruhe hineinzubringen, wie es im Hebräerbrief heißt, von der wir dann nicht mal zu träumen gewagt haben. Jesus, ich danke dir, dass bei dir Scheitern, wenn wir scheitern, nicht dadurch gescheitert sind, sondern dass du uns aufzeigen wirst, wie du mit unserem Scheitern umgehst.
um uns eine ganz neue Wertigkeit, eine ganz neue Perspektive, eine ganz neue Kraft zu schenken für das, wofür wir hier auf der Erde leben. Ich danke dir dafür in Jesu Namen. In Jesu Namen.
Ich mag dir zurufen, wenn du für dich echt sagst, ich das weiß gar nicht, was der da vorne will, aber irgendwas ist mir aufgefallen. Ich möchte diesen Gott kennenlernen, der mir Perspektive für ewiges Leben schenken möchte, der es wohl ergriffen hat. Dann rufe ich dir zu und sage, lass dich versöhnen mit Gott durch Jesus Christus. Und du wirst eine Lebensqualität erleben, von der du noch nicht mal zu träumen gewagt hast. Und falls du da Klarheit wissen willst, komm nächsten Sonntag wieder. Oder aber such das Gespräch hier und heute nach dem Gottesdienst. Und wir wollen miteinander beten, Dinge ausräumen, die uns von Gott trennen. In Jesu Namen. Amen.